Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Der Wille zum Wandel ist da, sagt die Vorsitzende des Zukunftsrats zum Reformpapier der Länder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was ihr genau gefällt, das hören Sie gleich hier im Gespräch mit Julia Jäckel. Außerdem mit bis 16 Uhr, warum den Verlagen ChatGPT und andere KI-Anwendungen ein Dorn im Auge ist. Und wie Facebook aufgepeppt werden soll, damit auch jüngere Zielgruppen das soziale Netzwerk wieder nutzen.
Wir in Nordrhein-Westfalen sind an der Stelle sehr klar. Wir wollen einen starken, publizistisch wirksamen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der dauerhaft Akzeptanz in der Bevölkerung findet, bei den Beitragszahlern. Ein pflichtfinanziertes Rundfunksystem bedarf einer besonderen Rechtfertigung. Da geht es ganz wesentlich um Akzeptanz. Und für die Akzeptanz sind sowohl das Angebot inhaltlich ganz wichtig, aber auch der Preis muss stimmen.
Sagte der Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei, Nathanael Leminski, heute Morgen bei uns hier im Deutschlandfunk. Denn die öffentliche Diskussion um Rundfunkbeitrag und um die Reformpläne der Rundfunkkommission der Länder hält weiter an. Der Zukunftsrat für die Weiterentwicklung der öffentlich-rechtlichen Sender hatte sich ja bereits Anfang des Jahres darum gekümmert und Empfehlungen gegeben, wie und was sich bei ARD, ZDF und dem Deutschlandradio tun müsse, um künftig wettbewerbsfähig zu sein. Jetzt hat sich das Gremium auch zu dem Reformpapier der Länder geäußert und ich habe heute Morgen mit der Vorsitzenden des Zukunftsrats, Julia Jäckel, darüber gesprochen. Meine erste Frage, ist es eine Reform, die von den Ländern angestrebt wird oder eher ein Reförmchen?
Nein, wir empfinden das schon, wir acht, als eine grundlegende Reform. Wir erkennen den Dokumenten wirklich den Willen der Länder an, doch sehr grundlegende Regeln zu treffen. Wir glauben schon, wenn wir das in toto bewerten, dass die Veränderungen weit über die Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte hinausgehen. Und wir sind ein bisschen traurig, dass sozusagen die öffentliche Debatte sich im Moment sehr stark darauf konzentriert, auf die Beitragsthematik und auf die Frage nach Senderzusammenlegung oder nicht. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
Frau Jäckel, wenn jetzt gerade über Streichungen und Zusammenlegungen von Sendern diskutiert wird in der Öffentlichkeit, wie sehen Sie das denn als Vorsitzende des Zukunftsrats?
Also wissen Sie, Frau Köster, wir bewegen uns wirklich auf einer anderen Ebene. Unser Auftrag war die Frage nach, wie kann der Öffentlich-Rechtliche so befähigt werden, dass er wirklich weit in die Zukunft erfolgreich sein kann und am Ende unserer Demokratie zu dienen. Darum geht es. Also wir haben den weiten Blick. Wir wollen sozusagen Strukturen anbieten, die einfach ein modernes Arbeiten, kreatives Arbeiten ermöglichen. Deshalb ist diese Debatte nicht in Wahrheit unsere Debatte. Und ich glaube, dass diese Fragen, die Sie gerade skizziert haben, nicht über die Zukunftsfähigkeit des Öffentlich-Rechtlichen entscheiden. Stattdessen, vielleicht darf ich da noch mal drauf eingehen, würde ich gerne noch mal erklären, was an positiven Dingen in den aktuellen Vorschlägen drin ist, wenn Sie gestatten. Zum einen ist dort eine Schärfung des Auftrags im Sinne der Gemeinwohlorientierung fixiert. Das finden wir wichtig, sich wieder daran zu erinnern, dass der Öffentlich-Rechtliche dem Gemeinwohl, uns allen, unserer Gesellschaft dienen soll. Da gibt es präzise Passagen dazu. Es wird ein Medienrat eingerichtet, der ist zwar anders konzeptioniert, als wir es uns gewünscht haben, trotzdem finden wir gut, es ist damit ein Fokus auf die Erfüllung des Angebotsauftrags. Also von ARD, ZDF und Deutschlandradio drin. Also erfüllen Sie, ich spreche Sie mal an, das, was der Gesetzgeber von Ihnen sozusagen will. Dann die Gremienvertreterkonferenz, die früher Gremienvorsitzendenkonferenz ist, wird aufgewertet. Das ist immerhin ein, ich sage mal, ein Nukleus, ein erster Ansatz einer ganzheitlichen Aufsicht. Also es geht in die richtige Richtung. Es wird die Gründung der Tochtergesellschaften zum Betrieb einer gemeinsamen technischen Plattform der Öffentlich-Rechtlichen nochmal präzisiert. Das ist schon im Grunde schon, wie soll ich sagen, eingepreist in die öffentliche Debatte. Aber das ist ein wirklich wichtiger Schritt. Es geht um weitere partizipative Elemente. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen stärker eingebunden werden in die Angebote. Mehr Fokus auf Angebote für Kinder und Jugendliche. Medienerziehung, gerade in Zeiten von, ich sage mal, aggressiver Desinformation, propagandistischen Maßnahmen, nichtstaatliche Akteure, ich will es mal so brutal sagen, extrem wichtig und am Ende ein verändertes Finanzierungsmodell, das unserer Meinung nach schon zur Entpolitisierung beitragen kann. Und last but not least, es geht um eine Pflicht zur Zusammenarbeit von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Das ist nun gesetzlich fortgeschrieben. Und auch eine Pflicht zur Zusammenarbeit innerhalb der ARD. Auch das halten wir für wichtig.
Aber es wird ja am Federführungsprinzip der ARD festgehalten. Das ist ja nicht das, was Sie gedacht hatten, oder?
Es gibt derzeit kein Federführungsprinzip. Es gibt ausschließlich, ich sag mal, Koordination im Kreis. Es gibt kein Organisationsprinzip. Ein Federführungsprinzip ist schon ein Schritt nach vorne. Das muss man wirklich mal sagen. Aber ist das genügend, um einerseits die Effizienzen zu heben, die wichtig sind, aber mindestens genauso wichtig, um sozusagen inhaltlich strategisch agieren zu können? Denn das ist das ja das Irre in dieser Debatte, weil Sie mich auch eingangs gefragt haben nach den Sendern, Zusammenlegen der Sender. Die Schlacht der Öffentlich-Rechtlichen, unsere Schlacht, ich muss das mal sagen, wird geschlagen gegen die großen digitalen Plattformen. Sie wird im Digitalen perspektivisch geschlagen. Und dazu musst du alle Sender, ZDF, Deutschlandradio und eben die ARD insbesondere, befähigen. Mit klaren Entscheidungsstrukturen, also überhaupt erst eine Strategiefähigkeit hinzustellen, so zu kreieren. Und am Ende ist das auch etwas, was, das haben wir aus allen Ecken gehört, für Kreative, für Angebotsmacher, für Programmmacher relevant ist. Wenn du eben nicht durch eine Lehmschicht von Bürokratie, also sorry für die Härte der Ausdrücke, aber dich durchwurschteln musst, sondern wenn du weißt, hier ist einer verantwortlich für X, das ist meine Stelle, mit der ich jetzt was Tolles anstellen kann und ich mich nicht zu Tode koordinieren muss. Das ist essentiell.
Sie hatten doch auch, wenn ich mich richtig erinnere, vom Zukunftsrat aus empfohlen, mehr Regionalität auch zu installieren. Davon ist aber doch wenig jetzt in der Reform zu sehen.
Ein bisschen. Aber Sie haben absolut recht und das freut mich, dass Sie das auch so wahrgenommen haben, weil der ein oder andere hat versucht, unseren Vorschlag ausschließlich als einen sozusagen Hebel umstellen Richtung Zentralität zu interpretieren. Aber wir wollen ja beides. Wir wollen ein stärkeres zentrales Element und wir wollen da, wo das öffentlich-rechtlich wirklich physisch erlebbar ist, vor Ort, bei den Leuten, bei den Menschen, diesen Arm, den Sie ja sehr gut bedienen, wollen wir einfach noch stärken, diesen Muskel. Da ist ein bisschen was drin, aber könnte unserer Meinung nach, das könnte noch deutlicher formuliert werden. Ja, aber ich glaube, das sehen die Länder ja genauso grundsätzlich.
Um nochmal auf die Finanzierung zurückzukommen, die Sie ja schon kurz angesprochen haben. Dazu wird ja jetzt eigentlich wenig gesagt, wie eine langfristige Finanzierung überhaupt gesichert werden kann. Also Sie hatten, glaube ich, auch über den Index, über einen Verbraucherpreisindex eine Empfehlung gegeben, vom Zukunftsrat aus, aber da wird ja jetzt wenig zu gesagt.
Naja, es gibt schon einen sehr konkreten Entwurf, den wir auch an sich gut finden, den, ganz wie Sie richtig sagen, eine Indexierung verheiratet mit einem gewissen, ich sag mal, Effizienz, eingebauten Effizienzdruck. Der ist aber im Moment, steht noch nicht zur Debatte. Das ist richtig. Das werden erst die Ministerpräsidenten, wenn ich das richtig verstehe, nochmal neu debattieren. Aber unserer Meinung nach ist das wichtig. Bisher war das ja ein Jungtim aus Reformen grundlegender Art und damit eine gewisse Beruhigung bei der Beitragsdebatte, das zusammenzuführen. Und das finden wir auch richtig. Und deshalb möchten wir alle ermuntern, wenn diese Reformen jetzt aus irgendwelchen, ich sag mal, tagespolitischen Aspekten scheitern würde, wäre das meines Erachtens verheerend, weil wirklich die Länder weit gekommen sind bisher. Sie haben gerungen, das merkt man in diesem ganzen Dokument an. Sie haben versucht, Lösungen zu finden. Und wenn das von einigen wenigen torpediert werden würde, wäre das wirklich nicht gut, weil sie dann über die nächsten Jahre wahrscheinlich die Reformdebatte auf Eis legen würden. Und das ist für die Angebote der Öffentlich-Rechtlichen und damit, ich sage es ganz groß, für das Funktionieren unserer Demokratie ist es essentiell, dass sie in einem guten Zustand sind.
Starke einordnende Worte von Julia Jäkel, Vorsitzende des Zukunftsrats. Sie hat sich zu den Reformplänen der Länder geäußert. Und die Reformpläne der Länder für die öffentlich-rechtlichen Sender beschäftigt nicht nur den Zukunftsrat. Auch unseren Kolumnisten bewegt dieses Thema. Besonders die Diskussion um Dreisat.
Medias Res. Die Meinung von Matthias Dell.
Aus der aktuellen Diskussion um die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sticht die um die Zukunft von Dreisat heraus. Der bald 40-jährige Dreiländer-Kulturkanal soll nämlich teilweise oder ganz im deutsch-französischen Kultursender Arte aufgehen. Zitat: Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht, Zitat Ende, heißt es allerdings schon im Kommentar zu diesem Änderungsvorschlag im Entwurf für den sogenannten Reformstaatsvertrag. Was ganz gut die Richtungslosigkeit dieser Reformidee illustriert. Wie auch der Umstand, dass gar nicht klar ist, was damit zu gewinnen ist. Die Abschaffung von Dreisat klingt im ersten Moment nach einer Sparmaßnahme. Aber wie hoch der finanzielle Effekt wäre, ist dort nicht vermerkt. In jedem Fall würde ein Ende von Dreisat nicht bedeuten, automatisch die rund 92 Millionen Euro zur Verfügung zu haben, die der Sender kostet. Das kann man am Beispiel der kleinen Dreisat-Dokumentarfilmredaktion sehen. Dort arbeiten festangestellte Menschen, die aktuell die freiesten und damit besten Bedingungen für Dokumentarfilmschaffende ermöglichen. Hier können Ideen eingereicht werden, die nicht durchformatiert sind und wo nicht schon beim Exposé feststeht, wie der fertige Film aussehen wird. Hier können sich junge Leute erproben und namhafte Filmschaffende mit Unterstützung rechnen, weil eine Senderbeteiligung in Deutschland notwendig ist, um Gelder von der Filmförderung zu bekommen. Da kann auch mal was nicht ideal gelingen, aber im besten Fall entstehen so Dokumentarfilme, die bleiben, um die sich ein Diskurs entwickelt, die auf Festivals laufen und Preise gewinnen, die etwas festhalten, das auch noch in ein paar Jahren von Belang ist, die Gegenwart oder Geschichte so präzise und klug erzählen, dass man tatsächlich mehr davon versteht. Oder um es anders zu sagen, dokumentarische Arbeiten, die den Namen tatsächlich verdienen. Weil sie das Gegenteil von dem sind, was etwa im Hauptprogramm der ARD unter diesem Label gesendet wird. Jessie Wellmer, die zu einem vermeintlichen Aufregerthema in 45 Minuten 15 Leuten an 7 Orten das Mikrofon hinhält und dabei so guckt, als wolle sie jetzt aber wirklich mal was verstehen, um am Ende doch nur mit den gleichen Phrasen aus dem Film zu gehen, mit denen sie ihn begonnen hat. Wenn man nun Dreisat abschaffte, dann würden die festangestellten Menschen aus der Dokumentarfilmredaktion ja nicht entlassen werden. Und wenn das ZDF nicht Etat und Redaktion übernehmen würde, müsste man für diese Festangestellten eine neue Beschäftigung finden. Und da wären wir dann wieder bei der Richtungslosigkeit der pauschalen Reformidee. Denn das Beste, was diese Redaktion für Ansehen, Ruhm und Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks tun kann, ist das, was sie gerade tut. Kreative Dokumentarfilme zu ermöglichen als Antidot zum Jessie-Wellmer-Delirium. Wenn das mit der Reform gut ausgehen soll, wäre es also hilfreich, wenn Medienpolitik und Senderchefs eine inhaltliche Idee davon entwickeln würden, was das sein soll. Ein bester öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und im Falle von Dreisat hieße das, sich klarzumachen, dass vieles, was zu Dreisat gehört, den Kern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausmacht. Und deshalb nicht einfach so verschwinden sollte.
Frag erstmal ChatGPT oder Perplexity. Das ist mittlerweile für viele Alltag geworden. Die KI-Anwendungen haben den Vorteil, dass sie dem User kurze Texte zur Verfügung stellen, bei denen man nicht erst extra bei Google auf einen Link zur Originalquelle klicken muss. Doch gerade Verlage haben damit ein Problem, weil sie nicht mehr als Urheber ersichtlich sind. Deshalb sperren einige die Algorithmen von ChatGPT oder Perplexity aus. Übrig bleiben dann oft zweifelhafte Quellen, wie etwa die Epoch Times oder Blogs, deren Herkunft schwer aufzumachen sind. Doch was kann man dagegen tun? Michael Mayer hat sich für Medias Res umgehört.
Wer bei der App Perplexity das Wort Corona eingibt, bekommt einen Überblick über das aktuelle Infektionsgeschehen, Infos zu Long-Covid und einiges mehr. Hier kann man also nicht von Desinformation sprechen. Die Website NewsGuard, die von Journalisten entwickelt wurde und Website und Apps auf Seriosität hin bewertet, kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass die KI-Apps durchaus oft zweifelhafte Quellen verwenden. Etwa die rechtspopulistische Zeitung Epoch Times, Zero Hedge, ein Finanzblog, der auch Verschwörungstheorien verbreitet, oder den Bipartisan Report, eine Webseite, die Nachrichten und Meinungen vermischt, ohne ihre politische Agenda offenzulegen. Ist das nun ein Problem für die Nutzer? Das sei derzeit noch schwierig zu sagen, meint David Beck beim SWR, Reporter für KI und Digitalthemen.
Wenn ich mir die Quellen anschaue, dann finde ich die immer so ein bisschen willkürlich. Also das sind oft Seiten, die ich überhaupt nicht kenne. Aber das sind dann auch oft Anfragen, da geht es jetzt nicht um irgendwelche aktuellen Dinge, sondern das ist dann halt irgendwas Spezielles zum Programmieren oder Technik oder sonst was.
Zu bedenken sei bei all dem auch, dass die Apps erst relativ kurz auf dem Markt sind, seit etwa 1-2 Jahren, und ständig weiterentwickelt werden. Festzuhalten bleibt allerdings, dem Datenhunger der Apps setzen die Verlage Grenzen und sperren sie einfach aus. Im Herbst letzten Jahres wurde gemeldet, dass eine Reihe von großen englischsprachigen Medien wie CNN, Reuters, die New York Times oder der Guardian alle sogenannten Webcrawler von KI-Apps blockieren. Mit anderen Worten, diese wichtigen Nachrichtenwebsites fallen als Quellen für die KI-generierten Texte aus. Wer sich in der deutschen Medienlandschaft umhört, erhält ein zwiespältiges Bild. Viele Verlage wollen nicht oder noch nicht ihre Inhalte für KI-Anwendung freigeben. Zu viel sei noch zu klären. So sieht man das auch bei der FAZ. Nico Wilfer ist dort Chief Product Officer und sagt, dass man die rasante Entwicklung durchaus mit Sorge betrachte.
Wir beobachten natürlich schon, dass unsere Inhalte offensichtlich in Trainingsdatensätzen enthalten sind, ohne dass hier irgendwie eine Autorisierung stattgefunden hat oder gar eine Entlohnung dessen. Das halten wir erstmal für problematisch. So gerne und so viel wir KI einsetzen im Haus an verschiedenen Stellen, wissen wir schon auch, dass ein Teil dieser generativen KI darauf basiert, dass da Inhalte drin sind, die nicht autorisiert verwendet werden.
Wilfer meint, dass es noch eine Vielzahl an Punkten zu klären gelte, etwa Urheberrechte, Datenschutz und vieles mehr.
Was wir glauben, was eben vonnöten ist, ist, dass man sich darüber unterhält, wie werden die Inhalte verwendet, wie wird diese Verwendung entlohnt und welcher Traffic fließt am Ende zu uns. Weil wir natürlich sehen, dass ein Ökosystem, in dem aus Suchmaschinen Antwortmaschinen werden, per se erstmal für uns eine Gefährdung darstellen, weil wir natürlich unter anderem auch davon leben, dass Leute über Suchen im Internet die FAZ finden und damit in Kontakt mit unseren Inhalten kommen.
Nicht überall in der bundesdeutschen Branche ist man so vorsichtig. Bei Axel Springer ist man bereits im Dezember letzten Jahres eine Partnerschaft mit OpenAI eingegangen, der Firma, die ChatGPT anbietet. Damals hieß es in einer Pressemitteilung:
Die Initiative wird das Nutzungserlebnis mit ChatGPT um aktuelle und verlässliche Inhalte zu einer Vielzahl von Themen bereichern. Außerdem vergütet die Partnerschaft die Rolle Axel Springers bei der Mitwirkung an den Produkten von OpenAI. Dies stellt einen bedeutenden Schritt im Engagement beider Unternehmen dar, KI zur Verbesserung von Content-Angeboten zu nutzen und neue finanzielle Möglichkeiten für eine nachhaltige Zukunft des Journalismus zu schaffen.
Beim Spiegel hat man kürzlich eine Art Testballon gestartet und hat ein auf 3 Jahre angelegtes Versuchsprojekt mit der App Perplexity aufgelegt. Das heißt, dass ausgewählte Artikel des Spiegel, die teilweise sogar hinter der Paywall liegen könnten, der KI zur Verfügung stehen, erklärt Ole Reismann, Leiter der KI-Abteilung beim Spiegel.
Wir sind offen für Gespräche und Verhandlungen, um zu überlegen, was passiert da eigentlich in Zukunft. Und wir haben mit Perplexity einen ersten nicht exklusiven Partner gefunden, um mal gemeinsam auszuprobieren, was bedeutet KI-Suche eigentlich für Medienunternehmen? Wie tauchen wir da in welcher Form auf? Wie wollen wir da auch auftauchen? Wir sind da auf der Suche nach sinnvollen Partnerschaften.
Allen Medienunternehmen gemeinsam ist sicherlich das Ziel, in der neuen Welt der generativen KI als Marke nicht völlig unterzugehen, was eine Herausforderung werden wird. Bis dahin empfiehlt SWR-Experte David Beck allen Nutzern und Nutzerinnen, den KI-Apps nicht zu sehr zu vertrauen. Beck meint,
dass man sich da einen Überblick verschaffen kann, sehr schnell sehr gute Antworten auch auf unklar gestellte Fragen kriegt. Und dann würde ich aber selbstständig weitersuchen, vor allem wenn es halt wichtig ist.
Michael Mayer über die KI-Anwendungen und ihre fragwürdigen Quellen. Man bekommt meist ein müdes Lächeln gezeigt, wenn man 15-, 20- oder 30-Jährige nach Facebook fragt. Das soziale Netzwerk ist schon seit Jahren nicht mehr angesagt bei jüngeren UserInnen. Dafür sind dort stärker die älteren Semester unterwegs. Dem Mutterkonzern Meta passt das gar nicht so richtig. Und er will das soziale Netzwerk mit einem Upgrade auch für die Kinder der jetzigen Hauptzielgruppe attraktiver machen. Wie? Das hören wir von unserem Korrespondenten aus dem kalifornischen Silicon Valley, Nils Dams.
Why Facebook is my main question.
Warum soll ich denn bei Facebook abhängen, fragt sich eine junge Userin in einem TikTok-Video. Da gibt es noch viel mehr interessante Meinungen über Facebook, vor allem von jungen Gen-Z-Userinnen und Usern. Ich bin nur bei Facebook, wenn mich meine Oma bittet, ihren Post zu liken. Dann muss ich mich erst anmelden, mein Passwort wiederherstellen, dann like ich ein Bild, auf dem ich in der Regel als Sechsjährige zu sehen bin. Spätestens seitdem auch Eltern, Oma und Opa verstanden haben, wie das Netzwerk funktioniert, hat Facebook bei Jüngeren ein Imageproblem. 2013 haben noch knapp 80% der Teenager in den USA Facebook benutzt. Das hat das Pew Research Zentrum ermittelt. 10 Jahre später waren es nur noch gut 30%. Viel wichtigere Plattformen bei Jüngeren sind Instagram, Snapchat, TikTok und vor allem YouTube.
Why Facebook?
Wohl auch ein Grund, warum der Facebook-Konzern Meta nicht mehr so ganz konkret veröffentlicht, welche Plattform wie viele Nutzer gewinnt oder verliert. Es gibt in der Regel nur noch Gesamtzahlen für die sogenannte App-Familie. Neben Facebook gehören dazu auch WhatsApp, Instagram und Threads. Facebook will wieder jünger und cooler werden. Die Gen Z ist weit weg. Das realistischere Ziel sind junge Erwachsene. Für die sei eine Reihe neuer Feature besonders hilfreich, steht in einem Blogartikel auf der Meta-Seite. Allerdings werden die erstmal nur in den USA getestet. Geplant sind unter anderem
neue Buttons.
Es soll einen neuen Local-Button in der Facebook-App geben. Unter dem gibt es dann Inhalte, die was mit dem aktuellen Standort zu tun haben. Usern werden dann Events, Restauranttipps oder Shopping-Angebote in der Nähe angezeigt. Außerdem testet Facebook einen Explore-Bereich. Ein Algorithmus soll Fotos oder Videos zusammensammeln, die zu den Interessen des einzelnen Users perfekt passen. Die Inhalte müssen auch nicht unbedingt nur von Freunden stammen. Eine Funktion, die es längst bei Instagram gibt. Und über einen Videobutton werden Clips bildschirmfüllend angezeigt. Meta hat Beispielbilder veröffentlicht, das sieht alles genauso aus wie bei TikTok. Meta macht es also wie immer, erfolgreiche Feature anderer Plattformen werden einfach kopiert. Das hat in den letzten 20 Jahren immer wieder gut funktioniert.
Dating.
Wer Facebooks Dating-Funktion nutzt, soll künftig auch Freunde nach potenziellen Partnerinnen und Partnern suchen lassen können. Nutzende können bis zu 5 Freunde einladen, die dann stellvertretend die Profile anderer anschauen und liken können.
Influencer.
Will Facebook künftig mehr Möglichkeiten bieten, Geld zu verdienen.
We announced a new simple way to monetize your content on Facebook,
sagt Facebook-Chef Tom Ellison in einem Firmenvideo, das sich direkt an Influencer richtet. Denn wo die sind, sind auch deren oft jüngere Follower, von denen viele bisher noch sagen,
why Facebook?
Na, da sind wir gespannt, ob Facebook tatsächlich für die jüngeren Generationen cooler werden kann. Für das Team von Medias Res sagt ihr Tschüss, Bettina Köster. Im Büchermarkt werden gleich die Projektoren von Clemens Meyer rezensiert. Viel Freude wünsche ich auch dabei und noch einen richtig schönen Nachmittag, trotz Regen.